Ja, herzlich willkommen bei der heutigen Folge von Freiräume, einer Doppelfolge über die Glocksee-Schule in Hannover, die einzige staatliche Reformschule in Deutschland, die seit 50 Jahren erfolgreich zeigt, wie angstfreies Lernen und Selbstregulierung an einer Schule gelebt werden kann und die gemäß dem Grundsatz agiert, dass nicht die Kinder und Jugendlichen sich an die Schule anpassen müssen, sondern umgekehrt. In diesem ersten Teil möchte ich beschreiben, was die Glocksee-Schule ist, wie sie entstanden ist und wie sie arbeitet. Und in der nächsten Folge dann darüber sprechen, was wir daraus lernen können und wie solche Reformmodelle systematisch übertragen werden können. Freiräume. Bildung, die ermöglicht und beteiligt. Es gab keinen Stundenplan, keine Zeugnisse, keinen Pausengang. Die Teilnahme an den Angeboten der Lehrer war freiwillig. Wer wollte, ließ sich vorlesen, statt lesen zu lernen, spielte Gitarre, Fußball oder in den halbkaputten Autos der Werkstatt nebenan. Glocksee war Abenteuer. Und manchmal abenteuerlich. So erinnert sich die Journalistin Julia Braun an ihre Zeit als Schülerin an der Glocksee-Schule. Und wie sie dieses Lernen im Abenteuer Glocksee-Schule erlebte, beschreibt sie an einem Beispiel so. Immer häufiger nutzten wir die Möglichkeit, Themen für die Glocksee-typischen Projektarbeiten anzuregen. Als wir in der 5. Klasse mit AKW-Näh Buttons an unseren Jeansjacken durch die Straßen liefen, stießen wir immer wieder auf ältere Leute, die uns wütend bepöbelten. Wir Rotzlöffel wüssten doch gar nicht, wovon wir redeten. Daraus entstand unser Energieprojekt. In den folgenden Wochen besichtigten wir ein Kohlekraftwerk, bauten Sonnenkollektoren und bekamen die komplexen Vorgänge der Kernspaltung erklärt. Das war keineswegs Unterrichtsstoff der 5. Klasse, doch wir begriffen die physikalischen Abläufe in einem Atomkraftwerk, weil wir es wollten und bei der nächsten Pöbelei auf der Straße Argumente haben würden. Und ganz nebenbei hatten die Lehrer mehrere Fächer in einem Projekt vereinen können. Ungefähr zur selben Zeit, als Julia Braun diese spannenden Lernerfahrungen als Schülerin an der Glocksee-Schule machte, also Ende der 1970er Jahre, studierte ich an der Uni Innsbruck und arbeitete in einer Studienkommission an der Neugestaltung der pädagogischen Ausbildung mit. Und ich hatte im Zuge dieser Aufgabe recherchiert, was es denn an alternativen Modellen für die pädagogische Arbeit an Schulen gäbe, auch als Alternative dazu, wie ich selbst Schule erfahren hatte. Und ich erhielt dann erste ermutigende Impulse aus einem damals aktuellen Rowohlt-Sammelband mit dem Titel »Schulen, die ganz anders sind – Erfahrungsberichte aus der Praxis für die Praxis«, in dem unter anderem die Arbeit der Freien Schule Essen, der Werkschule Berlin oder eben auch der Glocksee-Schule in Hannover beschrieben wurden. Wodurch mir zum ersten Mal bestätigt wurde, dass Schule und Lernen tatsächlich auch ganz anders funktionieren können. Die damalige Reform der Lehramtsausbildung führte übrigens zwar zu mehr Praxisnähe, blieb aber fast erwartungsgemäß grundsätzlich im Rahmen des bis heute vorherrschenden Verständnisses von Schule und der Rolle von Lehrerinnen verhaftet. Die Glocksee-Schule war zum damaligen Zeitpunkt gut 5 Jahre alt und arbeitet heute nun schon seit über 50 Jahren und das sehr erfolgreich. Sie entstand im Kontext der 1968er Bewegung aus einer gewerkschaftlich unterstützten gemeinsamen Initiative von Eltern, Lehrerinnen und Wissenschaftlerinnen, ausgehend von den Erfahrungen aus den selbstorganisierten und anti-autoritären Kinderladenprojekten mit dem Anliegen, für Kinder ein reformpädagogisches schulisches Umfeld zu schaffen. im Sinne der gesellschaftspolitischen Ziele der 1968er Bewegung und somit als Gegenmodell zu den autoritären und starren Verhältnissen in den bestehenden Schulen sowie als Freiraum innovativen pädagogischen Handelns. Für Oskar Negt, der in die Gründung und Ermöglichung dieses Projekts zentral involviert war, war es von Anfang an ein wichtiges Anliegen, dass dieses Schulprojekt nicht wie andere Alternativschulen als Privatschule geführt wurde, sondern als öffentliche und staatlich finanzierte Schule. Und er konnte es tatsächlich mit der ihm eigenen Hartnäckigkeit und Überzeugungskraft bei Politik und Behörden erreichen, dass die Glocksee-Schule als offiziell anerkannter und finanzierter Schulversuch starten konnte. Und er konnte zudem ermöglichen, dass das Projekt auch über mehrere Jahre hindurch wissenschaftlich begleitet wurde, inklusive der Finanzierung einer eigenen wissenschaftlichen Stelle für diese Begleitforschung. Die Glocksee-Schule ist inzwischen seit längerem gesetzlich verankert als staatliche Gesamtschule für die erste bis zehnte Schulstufe mit besonderem pädagogischen Angebot und ist somit die einzige staatlich vollfinanzierte Alternativschule Deutschlands. Vorrangiges Ziel der Glocksee-Schule war und ist bis heute dabei, ein Umfeld zu schaffen, in dem Kinder ohne Druck und ohne Angst lernen und sich entwickeln können. Und das wesentliche pädagogische Grundprinzip dafür ist Selbstregulierung. Das heißt, die Gestaltung des Unterrichts erfolgt radikal aus der Perspektive von Kindern, ausgehend von deren Lernmotivation und deren sozialer und emotionaler Bedürfnisse und stellt selbstgesteuertes, offenes Arbeiten, exemplarisches Lernen und Projektunterricht in den Mittelpunkt. Dieser Zugang zu Lernen entspricht damit genau jenen schon lange bekannten Erkenntnissen der Lernforschung, etwa des bekannten Neurobiologen und Lernforschers Gerald Hüther, dass Lernen nicht von außen erzeugt werden kann, sondern nur dann sinnvoll funktioniert, wenn es ohne äußeren Druck und Zwang, durch Interesse, durch Neugier und Freude am Entdecken und Gestalten ausgelöst wird. Und Gerald Hüther betont immer wieder, wie wichtig es ist, Kindern von Objekten des Lernens zu Subjekten ihres eigenen Lernens zu machen und stellt fest, Zitat, Kinder lernen immer, indem sie sich zu dem, was es in der Welt zu entdecken gibt, in Beziehung setzen. Und wie bei uns Erwachsenen ist die Bereitschaft von Kindern, sich auf etwas Neues einzulassen und etwas Neues auszuprobieren, umso größer, je sicherer sie sind und je größer das Vertrauen ist. Und er warnt in diesem Zusammenhang, dass jede Art von Verunsicherung, von Angst und Druck kontraproduktiv ist, weil das neurobiologisch dazu führt, dass nichts Neues hinzugelernt und im Gehirn verankert werden kann, oft sogar bereits Erlerntes, dann nicht mehr erinnert und genutzt werden kann. Und er macht uns klar, Zitat, Schülergehirne sind keine Fässer, die man mit Wissen füllen kann. Schüler nutzen ihr Gehirn ständig, um zu lernen, aber sie lernen nicht unbedingt das, was Eltern, Lehrer oder Schulbehörden für wichtig halten. Ein Satz, der eigentlich eingerahmt und zentral in jeder Schule und in jeder Bildungsbehörde gut sichtbar aufgehängt werden sollte. In der Umsetzung in der Glocksee-Schule bedeutet das, dass ein Rahmen geschaffen wird, der sich deutlich von dem unterscheidet, wie Schule üblicherweise gestaltet und strukturiert wird. Was diesen Unterschied ausmacht, lässt sich aus meiner Sicht aus vier Eckpunkten beschreiben, die diesen Rahmen aufspannen und die spezielle Qualität der Freiräume des Lernens an dieser Schule begründen. Erstens, die völlige Abwesenheit von klassischen Bewertungen durch Tests und Noten und damit auch des Wegfalls der damit verbundenen lernbehindernden Druck- und Stresssituationen inklusive der Androhung des Sitzenbleibens. Zweitens, die Organisation des Lernens in offenen Formen, ohne die übliche, eigentlich schon längst überholte Fächer- und Stundenlogik, verbunden mit der Auflösung der üblichen Schulorganisation in Form von Jahrgangsklassen in einer Schulstufenlogik. Stattdessen gibt es altersgemischte Lerngruppen für die Jahrgänge 1 bis 3, 4 bis 6 und 7 bis 10. Etwas, das wir ansatzweise leider viel zu wenig und viel zu punktuell und als Insellösung in der Organisationsform der Mehrstufenklassen kennen. In diesen bewusst heterogen zusammengesetzten Gruppen lernen die Kinder mit und voneinander. Und der stark projektorientierte schulische Ablauf wird offen und flexibel gemeinsam geplant und es ist weitgehend der autonomen, freiwilligen Entscheidung der Kinder überlassen, wann, wo und wie sie sich in diese Angebote einbringen. Drittens gibt es im Sinne der Demokratiebildung und des sozialen Lernens eine konsequente Beteiligungskultur, ein durchgängiges Aushandeln im Miteinander lernen und arbeiten. Es gibt daher kein festes Regelwerk für dieses Miteinander wie eine vorgegebene Schulordnung, sondern eine Kultur der Gespräche, Aushandlungen und Vereinbarungen, die sich an den jeweiligen Beteiligten und an der aktuellen Situation orientiert. Gerade auch im Miteinander zwischen den Kindern und Jugendlichen, auch beim Austragen und Lösen von Konflikten. Die Rolle der Erwachsenen ist dabei zurückhaltend. Deren Aufgabe ist es, diese sozialen Prozesse zu begleiten, bei Bedarf zu unterstützen oder zu moderieren. Und viertens wird auch der räumlichen Gestaltung und der architektonischen Strukturen großes Augenmerk geschenkt. Denn eine warme, kindgerechte Architektur trage viel zum Klima einer Schule bei, so Oskar Negt. Und er verweist auf das schwedische Sprichwort, ein Kinder habe drei Lehrer. Der erste seien die anderen Kinder, der zweite der Lehrer und der dritte der Raum. Und Oskar Negt stellt fest, dass schon beim Betreten eines Schulgebäudes erkennbar werde, ob dieses die Bedürfnisse der Kinder in den Mittelpunkt stelle und Kinder dort Subjekte des Lernens sind, oder ob im Gegensatz dazu die Schule vorrangig nach Maßstäben der Verwaltung und der Lehrerinnenkontrolle organisiert ist und das Schulgebäude ausschließlich nach Kriterien der Funktionalität und Sachlichkeit ausgerichtet ist. Gebäude ohne dezentralisierte Einheiten, ohne Ecken, ohne Stellen, wo man sich ausruhen und zurückziehen kann, ohne Orte, die Kinder für sich in Besitz nehmen können. Kinder jedoch bräuchten auch verwinkelte Strukturen, Rückzugsräume und ungenutzte Ecken, die sie für ungeplante Zwecke selbstbestimmt nutzen können. Und auch die Möglichkeit, sich diese Räume anzueignen und zu gestalten. In alle Glocksel-Schulgebäude waren daher zum Beispiel Hängeböden eingezogen, in die sich die Kinder gerne zurückzogen. Die konkrete Organisation und Gestaltung des Unterrichts und die Abläufe in der Glocksel-Schule auf diesen Grundlagen haben sich im Lauf der 50 Jahre natürlich durchaus immer wieder verändert. Aus Erkenntnissen, aus den Praxiserfahrungen heraus, ebenso wie aufgrund sich verändernder Rahmenbedingungen. Nicht zuletzt hat sich das auch aus der schrittweisen Erweiterung der Schule und damit der Zielgruppen der Schule auf höhere Schulstufen bis hin zur 10. Schulstufe ergeben. Mit einer entsprechenden Anpassung der Unterrichtsorganisation an diese Altersgruppen, vor allem in der 10. Schulstufe, in der es schlussendlich aufgrund der externen Anforderungen aus dem Schulsystem auch erstmals Noten in der Glocksel-Schule gibt, im Hinblick auf die vorgesehenen formalen Schulabschlüsse. Denn nach 10 Schuljahren können Jugendliche dort individuell entscheiden, ob sie den Hauptschulabschluss, den Realschulabschluss oder den qualifizierten Sekundarstufenabschluss machen, der ihnen den Besuch einer gymnasialen Oberstufe ermöglicht. Und viele Glocksee-Schülerinnen wollen und schaffen das. Die Grundprinzipien der pädagogischen Arbeit und der Schulorganisation in der Glocksee-Schule im Hinblick auf angstfreies Lernen, Lernmotivation und Selbstregulierung sind bei allen Veränderungen jedenfalls bis heute dieselben geblieben und prägen weiterhin über alle Altersgruppen hinweg den Schulalltag. Wie sieht nun die konkrete Umsetzung dieser Grundprinzipien im Alltag der Glocksee-Schule aus? Ich möchte beispielhaft ein paar typische Einblicke vermitteln und greife dabei im Folgenden unter anderem auf zwei Studienarbeiten aus den Jahren 2003 bzw. 2005 zurück, die sich ausführlich mit diesem Unterrichtsalltag in der Glocksee-Schule auseinandergesetzt haben. Infos dazu in den Shownotes. In der Unterstufe beginnt dieser Schultag mit einer gleitenden Anfangsphase, die von den Kindern ganz offen und unterschiedlich genutzt wird. Etwa als Spielen oder Lesen, als Erzählen und Berichten von Erlebnissen, als Beschäftigung mit den ausliegenden Materialien, und zwar sowohl zwischen den Kindern als auch mit Einbeziehung der Pädagoginnen. Dieser offene Anfang war in der Glocksee-Schule von Anfang an ein wichtiges Grundprinzip und ist bis heute wichtig, um die Kinder in Ruhe und mit ihren unterschiedlichen individuellen Bedürfnissen ankommen zu lassen, wie es auch der Schulleiter Holger Braun in einem Interview kürzlich beschrieb. Zitat: Manche sind sehr aufgedreht, die kommen erst einmal runter, andere sind noch verschlafen, die werden jetzt wach. Dann folgt der erste Fixpunkt des Tages, die morgendliche Klassenversammlung. Dort stellen die Lehrkräfte die Angebote des Tages vor und diskutieren und planen mit den Kindern die inhaltliche und zeitliche Organisation des Tages. Die Schülerinnen bringen dabei ein, woran sie arbeiten möchten und in welchen Arbeits- und Sozialformen. Und daraus ergeben sich dann, entsprechend der unterschiedlichen Interessen und Bedürfnisse, ebenso unterschiedliche individuelle Tagesabläufe mit einigen gemeinsamen Fixpunkten. Aufgrund dieser verschiedenen Interessen, aber auch von persönlichen sozialen Beziehungen, kristallisieren sich bestimmte Gruppen, die sich auch immer wieder verändern und vermischen. Und auch die zwischen dem offenen Lernen und Arbeiten angesetzten, festgelegten, verpflichtenden Arbeitsphasen, die zur Sicherung der Grundkompetenzen in Lesen, Schreiben und Rechnen dienen, sind konsequent schülerinnenorientiert. Anstelle eines vorgegebenen Lerngleichschritts aller Kinder berücksichtigen sie diese unterschiedlichen Lernvoraussetzungen, Lerntempi und Lernstrategien. In ihnen wird daher sehr binnendifferenziert, sowohl in kleineren Gruppen als auch einzeln, jeweils begleitet und unterstützt durch Pädagoginnen gearbeitet. Oder wie es der Schulleiter Holger Braun beschreibt: Wir machen den Schülern Angebote. Was sie wann lernen, entscheiden sie selbst. Die Lehrer begleiten diesen Prozess, bei dem der eine Schüler mehr und der andere weniger Unterstützung braucht. Auch das Lerntagebuch, in dem die Schülerinnen ihre Arbeitsschritte protokollieren, helfe bei dieser Form des selbstständigen Lernens. Und Holger Braun ergänzt: Wir schauen, was jedes Kind mitbringt und würdigen das. Das Kind soll sich nicht an die Institution anpassen müssen, sondern umgekehrt. Auch so ein Satz, der nicht oft genug allen bewusst gemacht bzw. ins Bewusstsein gerufen werden kann: Die Schule gestalten und organisieren, in der Bildungspolitik ebenso wie in der konkreten pädagogischen Arbeit. Ich möchte die heutige Folge abschließen mit einem Beispiel, das für mich wunderbar beschreibt, dass und wie Vertrauen in Selbstregulierung an Schule funktionieren kann und wie das an der Glocksee-Schule gelebt wird. Oskar Negt erzählt von einem Fall von Zwillingen, die regelmäßig und pünktlich in der Schule erschienen, aber nichts von dem, was sie am Körper trugen, ihre Brotbeutel, ihre Mäntel, an der Garderobe des Klassenzimmers abzugeben bereit waren. Tag für Tag liefen sie in voller Montur durch die Schule, betätigten sich zwar als interessierte Beobachter, beantworteten aber jede Aufforderung zur Teilnahme mit einem Kopfschütteln. Das ging so 6 Monate und inzwischen waren nicht nur die Eltern, sondern auch die Lehrerinnen und die wissenschaftliche Begleitung beunruhigt. Doch eines Tages ging es wie ein Lauffeuer durch die Schule. Die Zwillinge hätten ihre Mäntel und Taschen den öffentlichen Garderoben überantwortet, ihren unsteten Marsch durch die Institutionen abrupt beendet und nahmen von nun an verschiedenen Projekten teil. Beide haben schließlich Abitur gemacht und studiert. Soweit in diesem ersten Teil über das Arbeiten und Lernen in der Glocksee-Schule. Im zweiten Teil, in der nächsten Folge, möchte ich wie eingangs erwähnt darüber reden, was wir aus diesem Modell lernen können und wie solche Reform- und Vorreitermodelle positiv in unser Bildungssystem hineinwirken können und übertragen werden können und wie angstfreies Lernen und selbstreguliertes Handeln möglichst allen Kindern und Jugendlichen zugänglich gemacht werden kann. Und ich werde dabei auch auf die zu erwartenden Ja-Abers eingehen, also dem verbreiteten Reflex, das möge ja alles schön und gut sein, aber bei uns, in unserer Schule oder gar als System, funktioniere das halt nicht. Und ich möchte daher auch darüber nachdenken, warum und wie es vielleicht doch gehen kann. Zum Abschluss jetzt nur noch wie immer One More Thing, der Buchtipp zu dieser Folge. Es ist Die Verwirrungen des Zöglings Törleß. Wobei dieses vieldimensionale Frühwerk von Robert Musil weitaus mehr ist als ein Internats- und Schulroman. Aber es ist immer wieder ratsam, darüber nachzudenken, wie viel von den geschilderten autoritären Strukturen und Haltungen, der Mechanismen von Macht und Unterwerfung, die sozialpsychologisch den Weg in den Faschismus bahnten, heute immer noch in unseren Bildungseinrichtungen und in unserer Gesellschaft präsent sind. Und der Roman ist so oder so lesenswert. Alle Infos wie immer in den Shownotes. Für heute wieder mal danke fürs Dabeisein und Zuhören und bis bald bei Teil 2 dieser Doppelfolge.